Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der Herr ist groß und das Kreuz ist leer, denn er ist auferstanden und er sitzt zu Rechten des Vaters und er lebt und er steht in der Fürbitte für uns und der Geist Gottes lebt in denen, die dem Herrn das Ja gegeben haben, um uns dahin zu führen, dass wir wissen, wer wir sind in Christus. Amen. Ich möchte noch kurz beten und dann geht es wirklich los. Ich freue mich. Vater, ich danke dir, denn wir haben gerade noch so schön gesungen. Du lebst uns, jeder von uns, ob jung, ob alt, egal wo wir herkommen, Vater, du liebst deine Mädels, Herr, und du kennst uns in- und auswendig. Und mein Gebet für uns heute ist, dass wir diese Liebe und dich und dein Herz mehr kennenlernen, dass wir uns öffnen im Vertrauen, dass du es gut mit uns meinst, weil du Papa bist, der voller Reinheit ist, voller Liebe, voller Überführung, voller Barmherzigkeit. Und sag, komm, mein Kind, komm, mein Mädel. Und dann kommen so die kleinen Spitznamen. Viele von uns haben einen Nicknamen. Und dann fühlt euch wirklich angesprochen, angerührt. Und erlaubt dem Geist Gottes euch zu helfen, dass der Vater euch in den Arm nimmt, dass er euch übers Haar streicht, dass er euch die Taschentücher reicht. Lasst die Tränen fließen, wenn sie fließen dürfen und müssen. Herr, ich danke dir, Vater, dass hier Heilung freigesetzt wird, weil du Gott bist und weil wir deine Mädchen sind, die sich nach dir ausstrecken, Vater. Hab du deinen Weg, Geist Gottes. Du bist herzlich. Herzlich, herzlich willkommen hier in Jesu Namen. Amen. Unser Thema: Unter seinen Flügeln. Ich werde am Anfang ganz also auf die Konferenzverse eingehen, was sie für eine Bedeutung für uns haben. Dann werde ich auf zwei Zwillingswortpaare eingehen, nämlich Ehrfurcht und Demut und Rebellion und Stolz. Wir werden uns zwei biblische Personen angucken und dann wieder den Schwenk zu uns zurückmachen, nämlich wir sind ja die, die heute hier leben und mit denen Gott Geschichte schreiben will. Gottes Einladung an dich und mich heute. Ja, und wir wussten das Thema schon ziemlich lange, also ich hatte genügend Zeit, mich auszustrecken und so kleine Perlen und Kostbarkeiten zu finden. Und eins davon hat mich sehr berührt, das möchte ich gerne vorlesen. Und das ist eine Begebenheit, die wahrhaftig stattgefunden hat, nämlich beim Untergang der Titanic. Und der Dirigent der Schiffskapelle, der hat als Dirigent gestanden und hat seine Musiker dirigiert, die gespielt haben bis zuletzt. Und was sie gespielt haben, war Folgendes: Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Drückt mich auch Kummer hier, droht man mir, soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Lösung sein. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Und da habe ich gedacht, wenn dieser Mann dieses Herz und diesen Schneid und diese Entschlossenheit hatte zur Zeit des Untergangs und er wusste, er wird nicht mehr lange sein, wie viel mehr können wir, wo wir unter den Lebenden weilen und wir Überfluss haben in Hülle und Fülle, dieses Lied und diese Entscheidung, näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir, für uns treffen. Und das spreche ich im Glauben aus über unsere Konferenz heute, hier heute Morgen, für jede Schwester, die da vielleicht im Moment noch ein bisschen Unsicherheit hat. Näher, mein Gott, näher zu dir. Ja, also der Psalm 91, ein Psalm, ich muss euch gestehen, je mehr ich den gelesen habe, ich habe immer gedacht, ach, das steht da auch. Ist ja toll. Also manchmal muss man sich monatelang mit einer und derselben Sache beschäftigen, man sagt, oh, also ich bin überführt worden und nochmal überführt worden, ja. Und in diese Freude möchte ich euch hineinnehmen. Ich möchte nochmal die ersten beiden Verse lesen, Vers 1 und Vers 2, unsere Konferenzverse. Wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Ich sage von Jahwe meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. Das fängt an mit wer im Schirm des Höchsten sitzt. Und dann habe ich mir die einzelnen Worte angeguckt, was das heißt. Also Schirm heißt Versteckplatz. Denn die Birgit war ja, stand ja hier mit dem tollen türkisfarbenen Schirm. Und da haben wir ja gesehen, wenn es regnet, dann würde sie zwar da, wo der Schirm ist, nicht nass werden, aber wenn er von der Seite käme oder von hinten, hätte man trotzdem noch genügend Angriffsmöglichkeit, dass man nass wird. Aber dieser Versteckplatz ist ein Platz, da ist man komplett eingehüllt. Also Versteckplatz, Schutzraum heißt es auch, Abdeckung gegen Unwirklichkeiten. Man geht hinein und man ist komplett abgedeckt. Dann heißt es, wer im Schirm des Höchsten sitzt. Also sitzt, manch einer kann auf dem Stuhl herumzappeln, dann ist da Bewegung drin, aber normalerweise, wenn man sitzt, sitzt man. Ja? Man hat sich hingesetzt, man bleibt. Es heißt aber auch so eine Heimstatt nehmen. Es ist ein Ort der Ruhe, man verweilt. Ich drehe mich da nicht im Kreis, sondern ich setze mich gemütlich hin. Oder auch wohnen, es heißt auch wohnen. Dieses zweite dann, ich sage, Moment, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Nochmal, dieses Bleiben verstärkt auch wieder diese Position, ich bleibe. Ich bin da angekommen, ich bin da hineingegangen und ich bleibe. Zum Schmunzeln von zwei meiner Schwestern, die den Loriot so gerne mögen, ich wohne hier. Ich wohne hier. Ja? Im Schatten des Allmächtigen, der Schatten steht für Verteidigung und für Gottes Schutz. Also wir entscheiden uns, in diesen geheimen Versteckplatz hineinzugehen. Wir bleiben dort, ob kurz oder lang, aber in dem Moment, wo wir dort bleiben, dürfen wir davon ausgehen, weil wir die Entscheidung getroffen haben, kommt Gott und sagt, so, und jetzt bin ich dein Schutz. Aber da steht nicht von Anfang an, naja, wenn du mal da so dran vorbeiläufst, sondern wer die Entscheidung trifft, da hineinzugehen, sich da hinzusetzen, da zu verweilen. Der. Gut. Also, es gibt dort einen Platz, den werden wir entdecken, mehr und mehr, wo wir von Gott Vater versteckt werden können. Um was zu haben? Gemeinschaft zu haben mit ihm. Um dort mit ihm zusammen sein zu können. Kontinuierlich unter seinem Schutz sein zu können. Und somit könnt ihr euch schon denken, es ist nicht irgendwie eine gezimmerte Hütte oder egal ob klein, ob groß, es ist ein Platz, den man im Geist einnehmen darf. Der Heilige Geist, der wohnt in uns, wenn wir Gott unser Ja gegeben haben. Du bist mein Herr. Und dann hat der Geist Gottes, der ist nämlich nicht nur ein Tröster, sondern der ist auch der Liebhaber unserer Seelen. Warum? Weil er sagt so, Heidi, du, ich helfe dir jetzt, dass du deinen Blick auf Jesus, dein Herz auf Jesus, deine Ohren auf Jesus, deine Sinne auf Jesus. Also wenn ich diesen Platz einnehme, das kann sein, die eine Frau steht in der Küche, die andere, sie setzt sich gemütlich aufs Sofa. Die dritte, die sitzt auf dem Fahrrad und die nehme und sagt, sag her, und jetzt bin ich bei dir. In dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, ist der Geist Gottes parat und sagt, okay, jetzt ist sie da. Jetzt kann ich Kurswendung geradeaus fokussiert auf Jesus. Es ist ein Ort, den du überall mitnimmst, weil der in dir ist. Ja? Es ist nicht etwas, was nur die Auserwählten haben, die auf der Wolke sitzen und Harfe spielen, sondern es ist für jeden, die hier sitzt und sagt, das will ich üben, das will ich trainieren. Und dann ist nämlich das Ziel des Geistes Gottes, und er wird uns heute ganz immer wieder begegnen, dass wir in, ich sage jetzt mal, wie ein Schiff, das in einem Sturm war, in einen Hafen reinkommt und da den Anker lassen kann. Und dann wird das Schiff zwar noch so ein bisschen hin und her bewegt, aber wir wissen, wir sind angekommen. Und wenn wir bei Jesus angekommen sind, haben wir manchmal im ersten Moment überhaupt keine Fragen, sondern wir sind erstmal froh, dass wir da sind. Und dann schnauft man und dann merkt man auf einmal, oh, der Frieden Gottes kommt. Wunderbar. Und wenn man dann so in die Ruhe kommt, dann hat man auch wieder die Sinne auf Jesus ausgestreckt, da sagen kann, okay, jetzt kann ich dir geben. Ja? Also es ist ein ganz besonderer Platz. An diesem Platz kann ich aber auch nicht nur zur Ruhe kommen, sondern ich kann auch meine Ängste rausschreien und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ehrlichkeit. Denn da ist keiner, der sagt, oh, ich wusste ja gar nicht, dass die Angst hat. Da können wir ehrlich sein. Da können wir ihm alles hinlegen. Wir können unsere Seele von links nach rechts ausschütteln und sagen, hier ist es, du weißt es ja eh, aber ich gebe es dir jetzt hin. Und dann kannst du nämlich mit mir reden und du kannst mir begegnen und kannst zu mir sprechen. Es ist somit nochmal ein Glaubensschritt. Ich wähle also wirklich das zu tun, dann weiß ich automatisch, die Verheißung steht. Und das wird auch im zweiten Vers angesprochen, wo der Schreiber nämlich sagt, ich sage von Jahwe, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. Da spricht er sich das selbst zu und sagt, ja, es ist so. Ich erkenne das an. Gott ist das für mich. Und wenn man das tut, dann darf man erstaunt sein, wie Gott, wie liebevoll der Vater, der Sohn und der Geist einem begegnen. Es ist ein Platz, wo Balsam ausgeschüttet wird für die Seele, weil das ist das Ziel, dass wir da wieder in die Ordnung kommen, dass wir wieder in die Balance Gottes reinkommen. Nicht, dass da sofort alle Probleme gelöst sind, aber dass unser Fokus wieder richtig ist und dass wir genährt werden mit der Wahrheit aus dem Wort. Und da habe ich ein schönes Wort gelesen, das mich am Anfang überhaupt nicht angesprochen hat. Der Bob Sorge, der nutzt das Wort Donnerversteck. Ich dachte, Donnerversteck, dieser geheime Platz wird auch Donnerversteck genannt. Warum? Und da bin ich so an den Mose erinnert worden, da kommen wir auch gleich noch drauf, der ging auf den Berg und es krachte und blitzte und es war dunkel und da war es am Donnern. Aber wenn wir diesen geheimen Platz aufsuchen, dann hat die eine oder andere das schon erlebt und kann sagen, ich saß da gerade und dann ging es erst richtig los. Dann, ich sollte nicht zur Ruhe kommen. Also auch das gehört mit dazu und das sind so die extra Übungseinheiten, die schon die etwas mehr Geübteren auch noch von Gott zugemutet kriegen, um uns zu ärgern, nein, um uns zu trainieren. Einfach um zu lernen, den langen Atem zu halten und von 100 Meter Sprint auf 500 und auf 1000 Meter gehen zu können. Herr, und ich werde ankommen, weil ich werde nicht weichen. Ich bleibe hier. Und irgendwann ist das Donnern leise und irgendwann, dann höre ich dich klar und deutlich. Ich möchte mit euch in den Vers 15 gehen vom Psalm 91, nämlich die Verheißungen, die da stehen. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Du wirst ihn anrufen und er wird dir antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Das ist Gottes Ziel. Gott will das. Er will antworten. Er will mich aus der Bedrängnis befreien. Und er will, dass er sich in mir und in dir verherrlicht. Diese Bedrängnisse sind wirklich reale Nöte und jeder von uns, der eine hat es im Körperlichen, der andere, der braucht einen neuen Job, der andere hat Kinder, wo Situationen, die nicht unbedingt prickelnd sind. Ja? Und ganz kurz nur erwähnt in Vers 3, wenn wir das tun, da sagt das Wort ganz klar, und du wirst errettet von der Schlinge des Vogelstellers oder errettet von der verderblichen Pest. In Vers 4 die Verheißung und Gott kommt, wie wir schon hatten, und bedeckt dich mit seinen Schwingen. Also die Henne, aber auch der Adler macht das. Ne? Wenn die großen, mächtigen Schwingen des Vaters kommen und uns abdecken, wow, da ist absolut Schutz und unser Herz kommt zur Ruhe. Er ist treu und darum ist er auch Schild und Schutz und für uns. In meiner Suche, so im Wort, bin ich erinnert worden, notiert euch einfach nur mal den Psalm 63, wo die Situation ist, dass David auf der Flucht ist vor Saul und er ist in der Wüste. Und da sagt er, ich suche im Heiligtum. Ad 1 war David kein Priester, Ad 2 war in der Wüste kein Heiligtum. Welches Heiligtum meinte er denn dann? Also, David hatte schon unter dem alten Bund das Geheimnis von uns, die wir unter dem neuen Bund stehen, entdeckt. Er wusste, es gibt diesen geheimen Versteckplatz. Dann bin ich an die Stelle erinnert worden, wo seine Männer, seine eigenen Männer, nachdem die Frauen in Ziklag waren niedergebrannt und die kommen zurück vom Einsatz und sehen, boah, Frauen weg, Kinder weg, Vieh weg, Stadt niedergebrannt. Da wollen die eigenen Leute ihm ans Leder gehen. Und da sagt David, und da musste ich mich erstmal im Herrn stärken. Wo hat er sich gestärkt? Die Männer standen da und hatten die Steine oder die Schwerter in der Hand. Da konnte er sich nur in seine innere Position hineinbegeben und zum Herrn schreien, Herr, wenn du jetzt nichts tust, bin ich eine Minute später, bin ich nicht mehr da. Und diesen wunderbaren Versteckplatz, den dürfen wir einnehmen und den dürfen wir mit der Hilfe des Geistes erobern. Ja, es ist der Heilige Geist, der uns dabei hilft. Und deshalb, ich möchte, wenn wir nach Hause gehen heute Abend, keinen Finger mehr haben, ich bin jetzt Lehrer, keinen Finger mehr haben, der sagt, nee, das sind nur für alle anderen, für mich nicht. Nein, ich kann den auch nicht aus mir alleine heraus aufsuchen, nur mit der Hilfe des Geistes. Und der hilft uns, wenn wir ihn bitten. So, wie steht es mit uns? Wer von uns ist diejenige, oder sind wir es alle, die im Schutz des Allerhöchsten sitzen können? Wenn wir sein Kind sind und die Entscheidung treffen? Ja, keine Ausnahme. Keine Ausnahme. Du und ich. Wir alle. Die Voraussetzung ist geschaffen somit für jeden Gläubigen, der ein echtes Verlangen hat und ein Brennen hat im Herzen, das zu wollen. Psalm 73, Vers 28. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Oder auch Psalm 42, 1, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir. Die Seele, die bereit ist, diesen Ort aufzusuchen, ist eine Seele, die einfach nach Gott lechzt. Ob in Bedrängnis oder ob in Friedenszeiten. Einfach eine Seele, die Hunger hat, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und wir haben schon gehört, das ist schon mal angeklungen heute, die Entscheidung müssen wir treffen. Ich kann die Entscheidung nicht für dich treffen und du nicht für mich. Und wenn du auf der einen Seite spürst, jetzt sollte eigentlich so ein Moment sein, dann hilft es dir wenig, wenn du 5 Stunden wartest. Sondern dann darf der Topf mal auf dem Herd zur Seite geschoben werden. Und der Putzeimer kann da mal stehen bleiben, wo er ist. Dann wird der Schrubber daneben gestellt und sagt, so ja, jetzt erstmal hinsetzen. Oder einfach mal auf den Balkon gehen oder eine Runde drehen. Und Herr, hier bin ich. Meine Seele lechzt nach dir, weil ich brauche dich. Ich brauche dich so sehr. Ich kann ohne dich nicht sein. Ich muss das Gefühl haben, dass deine Arme da sind. Ich muss das Gefühl haben, dass du mich liebst, dass du mein Vater bist und dass du Antworten hast für mich. Also, wenn wir die Frage stellen, wie steht es mit uns, das Wichtige ist, was wir da mitnehmen können, wir müssen eine Entscheidung treffen. Punkt. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich möchte euch nochmal ganz zum Anfang nehmen, Schöpfungsgeschichte, Garten Eden. Lasst uns mal die Fantasie benutzen, wie dieser Garten ausgesehen haben mag. Es war wirklich, wir sagen ja Paradies, aber was ist Paradies? Schönheit, Fülle. Keine Arbeit, kein Sichtum, keine Krankheit. Und das Obercoole ist Gemeinschaft mit Gott. Adam und Eva in ihrer Nacktheit gingen durch den Garten mit dem Herrn und hatten Beziehung, hatten Austausch. Adam bestimmt mal, gibt den Tieren mal Namen, bevor die Eva da war. Macht es mal. Und dann merkte der Adam, oh, ich brauche ja auch einen Partner. Kriegt er eine Partnerin. Und die beiden hatten absolute innige, harmonische, vollkommene Einheit mit Gott. Ich versuche mir das vorzustellen. Da denke ich, puh, wow, ein bisschen kann ich, aber nicht viel. Ja. Und das möchte der Herr. Und in diesem Versteckplatz können wir das nämlich erleben. Also das schon mal so hingestellt. Und jetzt komme ich zu meinen 2 Zwillingswortpaaren. Die will ich auch anschreiben, so ein paar Stichpunkte mitnehmen. ist die Ehrfurcht als Part 1. Ehrfurcht und Demut. Und das nächste ist Rebellion und Stolz. Jetzt mögt ihr euch vielleicht fragen, warum? Um da einen Schlüssel und das Verständnis zu bekommen vom Herzen her. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du wirklich unsere Herzen anrührst und dass du diese Worte, die im heutigen Sprachgebrauch gar nicht mehr so landläufig sind oder verwässert sind, dass du die erhältst. Und ich habe mir auch da wieder die Mühe gemacht für mich selber und nochmal geguckt, was heißt denn das eigentlich? Ehrfurcht, fangen wir damit an. Das heißt, zu erkennen, wer Gott ist. Sich ihm nahen mit Respekt, mit Bewunderung. Ihn erheben, seinen Namen hochheben. Das haben wir gemacht im Lobpreis und in der Anbetung. Freude haben in der Gemeinschaft. Und erkennen, wer er ist und begreifen, wer ich selber bin. Dass ich aus ihm entspringe, weil er mich gewollt hat und mich durch sein Wort ins Leben gesprochen hat, durch sein Wort erhält und durch sein Wort, wenn ich mich ihm nicht in den Weg stelle, ans Ziel bringen wird. Ehrfurcht ist der Schlüssel für Intimität mit ihm. Es fängt mit Ehrfurcht an. Wenn ein Herz nicht ehrfürchtig ist oder nicht gelernt hat und nicht begreift, was Ehrfurcht heißt, kannst du nicht intim sein mit dem Vater. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Du kannst vielleicht zwei, drei Schritte machen, aber irgendwann bleibst du stehen und kommst nicht weiter. Dazu ein paar Verse. Und wenn ich jetzt das vorlese, ich setze zu dem Wort Furcht immer Ehrfurcht. Ich sage Ehrfurcht. Im Wort heißt es Furcht, aber damit wir alle wissen, es geht da wirklich um die Ehrfurcht. Ja? Psalm 86, 11. Lehre mich, Jahwe, deinen Weg. Ich werde wandeln in deiner Wahrheit. Einige mein Herz zur Ehrfurcht deines Namens. Einige unsere Herzen, Vater, zur Ehrfurcht deines Namens. Dass mein Herz, dass unsere Herzen in der Lage sind, dich ehrzufürchten. Oder auch Sprüche 14, 27. Die Ehrfurcht Jahwes ist ein Born des Lebens, um zu entgehen den Fallstricken des Todes. Ist ein Lebensborn. Sprüche 19, 23. Die Ehrfurcht Jahwes ist zum Leben. Und den noch hinzugefügt, den brauchen wir nicht aufzublenden, Sprüche 10, 27. Die Ehrfurcht Jahwes mehrt die Tage. Also wir sehen, wenn wir uns vom Geist Gottes helfen lassen, zu verstehen und immer bitte in Minischritten, und jede ist unterschiedlich von uns, zu sehen, okay, Herr, was heißt es für mich? Wer bist du? Wer bin ich? Ich darf kommen, so wie ich bin. Ob verlumpt, ob verdreckt aus dem Garten, ob geschniegelt und geschriegelt, weil ich zum Konzert will. Ich darf kommen, aber letztendlich blickst du auf mich, so wie Adam und Eva nackt waren im Garten. Du siehst mich durch und durch. Ja, ich kann und brauche mich nicht zu verstecken. Und du siehst meine Gedanken, die ich schon übermorgen haben werde. Und daran hat der Herr Freude. Jetzt haben wir noch die Demut. Die Demut ist ein Wort, das haben wir heute. Wenn einer nicht in christlichen Kreisen sich auffällt, wer hat das Wort Demut? Altes Gedicht, alte Geschichte oder so, aber so Demut nicht. Also Demut ist eine innere Herzenseinstellung und es ist, wenn ein Herz belehrbar ist. Ein Herz ist belehrbar. Ist bereit, überführt zu werden. Oh, da war ich ja total falsch. Da hatte ich ja eine ganz andere Vorstellung. Danke. Danke, Herr. Altes weg, neues rein. Der Austausch. Bereit zum Austausch. So, ich meine, wenn wir als Mathe-Schüler uns sitzen und der Lehrer sagt so und so, oh, das habe ich ja bisher ganz falsch verstanden. Da ist es kein Problem, da lassen wir uns gerne überführen, weil wir eine gute Zensur schreiben wollen. Ne? Aber beim Herrn muss das Herz genauso belehrbar sein. Warum? Damit wir da nicht meinen, wir sind die Königinnen und lassen die Hosenträger knallen. So, ne? Ja, ist doch so, oder? Da meinen wir manchmal einen großen Mund haben zu wollen. Also wohlwollend Gott gegenüber. Einer meiner sehr liebgewonnenen Verse, Jesaja 57, 15, möchte ich euch mitnehmen. Denn so spricht der Hohe und der Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Und jetzt kommt's. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Da sagt Gott, ich wohne, ich, Jahwe, wohne in der Höhe und im Heiligtum. Bei dem, der, bei der Schwester, bei dem Kind, die. Und dann können wir lesen, was da steht. Ja? Ist das nicht eine tolle Zusage vom Herrn höchstpersönlich, dass er das tun wird? Denn das ist sein Herz, das will er ja. Dann bin ich so drüber gestolpert über Aussagen von Paulus. Und dann weiß ich noch am Anfang, wo er da so frisch ordiniert ist, boah, ich bin ein toller Apostel. Am Anfang hat er ganz schön Stolz auf der Brust gehabt, obwohl er dem Herrn persönlich begegnet ist. Aber wisst ihr, was er ganz zuletzt sagt? Weil ich nämlich den Timotheus gelesen habe. Da sagt er im 1. Timotheus 1, 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Also im Lauf seines Werdens wurde aus ihm ein Apostel nach dem Herzen des Herrn, das sind meine Worte, weil er erkannt hat, wer er ist und wer Gott ist. Weil er erkannt hat, dass er trotz der vielen Dinge, und er war ja, wir haben ja so viel tolles, kostbares Gut von ihm, wer er ist. Und dass er ohne den Geist und ohne das Wort, okay, nichts ist. Ja. Und das Gleiche gilt für uns heute auch. Wir können so sehr die Leiter hochgekommen sein in unseren beruflichen Umfeldern oder auch im Königreich Gottes. Und dann sagt der Geist Gottes, ja, aber ohne die Demut und ohne Ehrfurcht, wo willst du denn hin? Entscheid dich mal dazu. Fang mal wieder ganz von unten an. Wer beim Herrn befördert werden will, der darf die Leiter runterklettern. Der darf dienen. Dienen von ganzem Herzen. Kommen wir noch zu. Gut, das zweite Paar, das nicht so knackige Paar, Rebellion und Stolz. Auch da ein Vers, 1. Samuel 15, Vers 23, bitte. Denn die Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort Jahwes verworfen hast, das bezieht sich auf den Saul, König Saul, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Dieses Wort Widerspenstigkeit ist eindeutig Rebellion. Das ist das Wort Rebellion. Und dem Saul wird gesagt, weil du, Saul, keine Ehrfurcht hattest, keine Demut in deinem Herzen hattest, weil du menschengefällig warst, weil du selber den großen Macker gemacht hast und warst nicht gehorsam, du hast Rebellion im Herzen, Saul. Und das ist etwas, was Gott hasst. Das muss er auch widerstehen, weil er lässt Dunkelheit, Unreinheit nicht an sich kommen. Mit dem wohnt er nicht zusammen. Da sagt er, da geht die Tür zu. Im 1. Petrus 5, Vers 5, da wird genannt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Also die alten Worte, die unseren Vorvätern schon viel, viel mehr Bedeutung hatten, da war das Wort Demut ein tägliches Wort im Sprachgebrauch, das darf uns wieder erschlossen werden, wenn es noch nicht erschlossen ist. Und ich denke, auch da gibt es immer noch Aspekte, dass ich kann nicht für mich in Anspruch nehmen, ich weiß 100%, was Demut heißt. Ich darf es in den jeweiligen Situationen wieder neu, das heißt auch Demut. Oh, und das auch, immer wieder neu schmecken. Ja? Gut, noch zum Stolz. 1. Johannes 2,16 bitte. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Stolz des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Stolz des Lebens, klare Aussage, ist nicht von Gott, ist von der Welt. Punkt. Brauche ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Im Levitikus 26, 19 wird eine klare Aussage von Gott getroffen, wo er sagt, Levitikus, 3. Mose 26, 19, ich werde euren starren Stolz brechen. Jetzt ist es so, dass unter dem alten Bund waren die Beziehungsverhältnisse ein bisschen anders. Unter dem neuen Bund, wenn wir da seine Töchter sind und der Geist Gottes wohnt in uns und seine Aufgabe, wie wir gehört haben, ist es, uns immer wieder auf Jesus zu drehen, dann ist der Geist Gottes, wenn er merkt, oh, die Heidi hat da ein Problem mit Stolz, er versucht, das Ruder rumzudrehen. Oh, Heidi, hierhin, dahin gucken. Was sagt das Wort? Und dann kommt vielleicht eine Schwester und sagt, du Schwester, hast du mal einen Moment, kann ich mal mit dir reden? Darf ich reden in dein Herz, in dein Leben reinsprechen? Das und das ist mir aufgefallen. Gott nutzt nicht nur das geschriebene Wort, Gott nutzt nicht nur den Geist Gottes in mir, Gott nutzt Geschwisterkinder, die kommen und sprechen. Warum? Um uns böse zu wollen? Nein, wir sollen alle diese Etappe erreichen. Wir sollen mit einem demütigen, ehrfurchtsvollen Herzen dahin kommen und sagen, wow, danke. Wir sollen lernen, unser Herz zu bewahren und auch zu spüren, wie der Geist Gottes uns sanft. Wenn wir da nämlich anfangen, drauf zu achten, dann merken wir, wie fein er Feinkorrektur macht. Manch einer mag das vielleicht hören oder mag das spüren oder sehen, wenn sie die Augen zu hat. Also wir kriegen das mit. Ganz ehrlich, die meisten hier, einige haben noch keine Kinder, aber die Kinder haben, die wissen, da gibt es Situationen, da stehst du als Mutter dann ziemlich im Brass vor deinem Kind und das Kind weiß genau, du brauchst gar nichts mehr zu sagen. Das Kind hat genau gecheckt. Falsch. Und so ist es auch hier, ne? Falsch. So. Und und jetzt möchte ich eine Formel anschreiben. Ich habe nämlich zwei Formeln aufgestellt. Eine positive Formel und eine negative Formel. Die positive Formel. Das ist die Gottesfurcht. Oder Ehrfurcht, haben wir ja gesagt, ne? Führt zu Gottes Erkenntnis. Oder auch Intimität. Das führt mich in die Wahrheit Gottes oder Gottes Wahrheit. Dass ich das verstehen kann. Ich schreibe dahin Gottes Wahrheit verstehen, ja? Das hat zur Folge, dass ich vertraue. Und das hat zur Folge, dass ich Gott lobe. Also nochmal ganz kurz. Die positive Formel, Gottesfurcht oder auch Ehrfurcht. Ich komme mit einem Entschluss, ehrfürchtig zu sein. Du bist Gott, ich bin dein Geschöpf. Ich schreie zu dir, hilf du mir, Geist Gottes, ich möchte Gott erkennen. Das führt dazu, dass ich wirklich intim auf geistlicher Ebene mit dem Papa werde, mehr und mehr. Und dann auf einmal werden mir Worte klar, geschriebene Worte aus dem Wort, aber auch Worte, die er zu mir gesprochen vielleicht schon gesprochen hatte, die ich die ganze Zeit nicht verstanden habe. Das heißt es. Das hast du mir als Rat gegeben. Danke. Jetzt verstehe ich es endlich, weil ich dein Herz verstehe. Ich verstehe dich und jetzt verstehe ich dein Wort. Ja? Gott ist ja das Wort. Wenn ich jemanden verstehe, wenn ich eine Freundin habe, die mich versteht und wir können austauschen, hin und her und wir können das stehen lassen, das Lob als auch die Kritik. Was macht das mit einer Freundschaft? Das Vertrauen wächst. Und wenn die nächste Krisensituation eingebimmelt wird, dann kann ich zurückgucken und sagen, Treue, 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 Ermutigung, Treue, Hilfe, Unterstützung, Herz, Hand, Fuß. Dann gucke ich darauf und sage, okay, wenn da jetzt eine Kritik kommt, dann weiß ich, ich sollte wirklich mal genauer hingucken und mal schauen und mich fragen, warum kommt die Kritik? Oder auch die Ermutigung. Manche Ermutigung wird von jemandem genommen als negativ. Und die Freundin will dich nur ermutigen, dass du endlich in die Puschen kommst und dich wieder aufmachst und keine Mitleidsparty führst, ne? Sondern dass du wieder dein Rennen aufnimmst. Und letztendlich kriegt Gott das Lob. Und so fängt das immer wieder an. Immer wieder das Gleiche, der gleiche Zyklus, der gleiche Ablauf. Absolut ermutigend. Weniger ermutigend ist natürlich die negative Form. Ich will euch da aber noch einen Vers zu geben. Ich will nur gerade einen raussuchen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Psalm 33, 18 bis 22. Siehe, das Auge Jahwes ist gerichtet auf die, die ihn fürchten, auf die, welche auf seine Güte harren, um ihre Seele vom Tod zu erretten und sie am Leben zu erhalten in Hungersnot. Unsere Seele wartet auf Jahwe, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Denn in ihm wird sich unser Herz freuen, weil wir auf seinem heiligen Namen vertraut haben. Deine Güte, Jahwe, sei über uns gleich, wie wir auf dich geharrt haben. Notiert euch gerade nur mal die Stelle 2. Chroniker 19,9, brauchen wir nicht hingehen, da wird davon gesprochen, wir sollen mit ungeteiltem Herzen, da wird das ungeteilte Herz angesprochen, das ist ein Herz, das voller Ehrfurcht ist, ein Herz, das ungeteilt nur auf Gott guckt. Saul hatte ein geteiltes oder hinterher ein komplett verrutschtes Herz, das nur wohlwollend, weil er vom Volk anerkannt werden wollte. Aber Gott möchte ein Herz, das auf ihn gerichtet ist und ihm, das nicht geteilt ist. Nicht ein Fuß in der Welt und ein Fuß bei ihm. Gut. Die Negativformel. Das ist Rebellion und Stolz. Oh, das geht so nicht, muss ich umblättern. Rebellion und Stolz gepaart mit Respektlosigkeit. Hat zur Folge falsche Gotteserkenntnis. Oder keine, Moment. Oder falsche Gotteserkenntnis oder falsche oder keine Intimität. Falsche oder keine Intimität. Hat zur Folge, ich glaube, meine Wahrheit ist unrein. Ich schreibe unreine Wahrheit und dann dahinter Lüge. Unreine Wahrheit, dahinter Lüge. Oder auch Täuschung und Verdrehung. Hat zur Folge eingeschränktes oder kein Vertrauen. Eingeschränktes oder kein Vertrauen. Und wo wir bei der positiven Formel das Lob hatten, ist es hier ganz krass, Anklage oder Abwenden. Ganz krass. Anklage, Abwenden. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man unter diesen Punkten sich da mal so manch eine Person in der Bibel anguckt, dann weiß man, was im Herzen dieser Person vorgegangen sein muss, weil sie dann irgendwann den Weg gegangen ist. Ja? Genau. Da nur zwei Beispiele, ganz kurz genannt. Wenn wir dran denken an die beiden Söhne vom Aaron, die dem Herrn ein fremdes Feuer gebracht haben. Die Präsenz Gottes kam und sie waren nicht mehr. Vor den Augen der anderen, des Vaters und der anderen Söhne. Warum? Weil ihre Herzen nicht voller Ehrfurcht waren. Kann man lange reingehen, aber nur ein Beispiel dafür. Und das zweite ist im Neuen Testament nicht, dass ihr denkt, naja, ist vielleicht nur das Alte, da war der Jahwe ein bisschen wütender. Nein, im Neuen Testament haben wir das auch mit Hananias und Sapphira. Sofort. Ja? Und wir werden in diese Zeiten wieder reinkommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dem Geist Gottes erlauben, unser Lehrer und Freund zu sein. Gell? Gut. Jetzt kommen meine beiden Personen. Ich habe vom Herrn zwei Personen aus der Bibel bekommen, beides Propheten. Bei dem einen werde ich die kurz und knapp machen, bei dem anderen mir ein bisschen Zeit nehmen. Der erste ist der Mose. Und jetzt würde ich bitten, wir wollen ja noch die Tüte füllen. Ihr mögt euch wundern, aber ich würde gern einen bitten, der das Körbchen durchgibt. Jetzt werden diese Kekse ausgeteilt. Also die Kekse stehen für Mose war zweimal 40 Tage mit dem Herrn auf dem Berg, ohne Essen, ohne Trinken. Also man kann schon mal sagen, das Wort Gottes dafür kann stehen. Es kann aber auch dafür sein, dass wenn wir so unseren Versteckplatz mit dem Herrn haben, dass der Herr sagt, ach Christiane, ich möchte so gerne mit dir eine Tasse Kaffee trinken. Mach dir doch mal eine Tasse Kaffee und du darfst ja auch einen Keks dazu nehmen. Also der Herr möchte uns verwöhnen. Das kann auch passieren. Wir müssen da nicht nur sitzen mit der Bibel auf dem Schoß oder auf dem Fahrrad sitzen, laut heilige Lieder singen. Nein, der Herr ist, er war Mensch und er weiß, wie er uns begegnet und er hat Interesse daran, dass es uns gut geht. Ja? Also der Keks steht für alles, für das Wort, für die Freude, für das Verwöhnen, einfach so. Ne? Gut, zum Mose. Mose, ich sage immer 40, 40, 40. 40 Jahre Hofpharao, 40 Jahre Hirte in der Wüste, 40 Jahre das Volk Gottes. Dann denke ich, okay. Und Mose hat diese Entscheidung selber getroffen. Im Hebräer heißt es, er schaute auf die Belohnung. Er hat den Reichtum Ägyptens gesagt, puh, was habe ich denn davon? Ich habe eine tolle Ausbildung, ich habe tolle Roben, ich habe das feinste Essen, ich wohne in einem noblen Haus. Das ist es mir nicht wert. Wir wollen jetzt nicht dahin gehen, was er da gemacht hat, dass er den Ägypter umgebracht hat, sondern wir gucken drauf, Mose ist geformt worden. Und Mose ist vorbereitet gewesen, als Gott ihm die Begegnung geschenkt hat. Und wir gucken jetzt in dem Moment, wo Mose, wo wir ihn sehen und lesen und spüren dürfen, er war ein Freund des Herrn. Er kannte Gott. Er hat den Plan für die Stiftshütte bekommen. Die Stiftshütte steht. Gott wollte von Anfang an die Beziehung und die Begegnung mit allen seinen, die er aus dem Sklavenland rausgeführt hat, wollte er haben. Aber Mose war der Einzige. Gott tat dem Mose seine Wege kund und dem Volk Israel die Taten. Was heißt denn das? Wenn Gott mir seinen Weg kund tut, dann zeigt er mir etwas von sich. Ich darf einen kleinen Blick in sein Herz werfen. Und er nimmt mich mit hinein in persönliche Geheimnisse, die er mir geben will, weil er mich lieb hat, weil er mein Vater ist, weil er mich wert sieht, weil es ihm Freude macht. Aber die Geheimnisse, die macht er nicht so und macht mal so einen Wurf und wirft raus, sondern das sind Kostbarkeiten. Juwelen, die vielleicht sogar auf dem Silbertablett überreicht werden, so einen kleinen, wo dann vielleicht eine Praline drauf liegt oder eine Perle. Der Herr hat dem Mose die Pläne kundgetan, die er hatte. So konnte Mose empfangen, wie die Stiftshütte gebaut werden soll. So konnte Mose auf dem Berg, wo er zweimal war, die Gesetze empfangen. Die waren ursprünglich gedacht, dass sie direkt ins Herz geschrieben werden sollten. Ging aber da noch nicht. Aber heute will der Herr seine Dinge in unsere weichen, belehrbaren, offenen Herzen schreiben. Ja? Das Volk Israel hingegen, was hat das gesehen? Das Manna, die Vögel, die Gott gar nicht geben wollte. Das Wasser, also sprich die Taten. Gott, die kannten dem Herrn nicht von Herz zu Herz. Die haben nur, ach wow, heute wieder versorgt. Nach 40 Jahren haben sie gesagt, wir können keinen Manna mehr sehen. Da hatten die vielleicht noch nicht mal mehr Dankbarkeit dafür. Wir wissen es nicht, wir können uns nur Gedanken drüber machen. Mose sagte, ich will mehr, Herr. Du, ich habe jetzt hier schon so viel erlebt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und wir sehen und wissen, dass Gott Mose in diese Felsspalte stellt. Und weil er wusste, dass Mose auch dann immer noch, er brauchte Jesus Christus, er brauchte den Fels, da hat er ihn schon mal reingestellt, weil er war Fleisch und Blut. Und dann ging Jahwe vorbei in seiner Herrlichkeit und in seiner Pracht, in seiner Größe und in seiner Allmacht. Und auch da wusste er noch, ich lass so lange meine Hand auf deinen Augen, Mose, bis ich vorbei bin, denn meine Rückenansicht, das reicht schon, sonst würdest du vergehen. Und da sehen wir den Mose, der also wirklich in diesem Versteckplatz nochmal ganz besonderer Art ist. Also auf dem Berg war einer, in der Stiftshütte war einer, in der Felsspalte war einer. Und jetzt will ich mal einen Schwenk machen rüber zu einem Propheten, der auch so einen Platz aufgesucht hat, nämlich der Elia. Und da will ich ein paar Minuten mehr dran verwenden, bevor ich einen Abschluss mache. 1. Könige 19, 3 bis 4. Werden wir ein paar Verse lesen. Also der Zeitpunkt ist, der Elia kommt gerade, die Baalspriester sind getötet. Er hat gezeigt, dass Jahwe Jahwe ist, dass er der Prophet Jahwes ist, der mutig ist, der auf dem Berg war, gebetet hat, bis die Wolke in Sicht kam, nach 3,5 Jahren wieder Regen. Der mit dem Ahab dann noch um die Wette rennt, der ist genauso schnell, wenn nicht noch schneller wie die Kutsche mit dem König Ahab, heimzugs zur Königsstadt. Und dann auf einmal bricht er ein, der mächtige Prophet Gottes. Und wir kennen die Geschichte alle, aber ich habe das so auf dem Herzen, weil Gott mir ganz besonders den Elia gegeben hat, was da passiert mit ihm. Da guckt er durch die Einschüchterung, was wir hier sehen, ne? Lüge, Täuschung, Verdrehung. Feind greift ein und sagt, so, das hast du zwar geschafft, wunderbar, aber jetzt bist du hier und jetzt geht's dir ans Leder. Jetzt wirst du den Kopf kürzer gemacht, weil die Isabel droht. Und da guckt er weg vom Herrn. In dem Moment, wirklich nochmal, gerade Sieg, 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 Sieg. Und dann guckt er weg. Und dieser Moment des Wegguckens reicht, dass wirklich sein ganzes Herz oder was tief in seinem Herzen ist, nämlich wirklich Furcht, rauskommt und jetzt Folgendes in die Gänge kommt. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort, weil ne, die Drohung stand aus, und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beerseba, das zu Juda gehört, und er ließ seinen Knaben dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit, kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat, dass seine Seele stürbe. Und er sprach, es ist genug, nimm nun Jahwe meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Er wird versorgt vom Engel, gibt ihm Nahrung zweimal. 40 Tage, ich habe gelesen, man braucht eigentlich nicht 40 Tage, aber der Elia war 40 Tage unterwegs. Die Zahl 40 steht für Bewährung und Probe. Das war eine Zeit, die ausgewählt war, die Gott brauchte, um den Elia da laufen zu lassen. Er stand in einer herausfordernden Testsituation und Gott hat ihn die ganze Zeit im Blick. So. Und dann geht er, wie geht's weiter? Im 1. Könige 19, die Vers 9 und 10. Und da geht er in die Höhle. Und er selbst ging in die Höhle und übernachtete. Und siehe, das Wort Jahwes geschah zu ihm. Und er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe sehr geeifert für Jahwe, den Gott der Heerscharen. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwerte getötet und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Haben wir auch schon mal so Situationen gehabt? Gott fragt den Elia zweimal, im Vers 9 und Vers 13: Was tust du hier? Ich meine, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann fragt er nicht: Elia, was tust du hier? Sprich, Elia ist aus eigenen Stücken dahin gekommen. Gott hat ihn da nicht hingeschickt. Gott tadelt ihn. Wieso fliehst du vor der Königin Isabel? Wieso fliehst du vor deinem Feind? Wieso verkriechst du dich auf uns jetzt? Ne? Oder Elia, du mächtiger Mann, mächtiger Prophet, warum suchst du die Kraft nicht in mir? Ich war doch vorher bei dir. Bin ich jetzt nicht mehr dein Gott? Bin ich nicht mehr deine Kraft? Warum guckst du auf dich selbst? Und wir sehen, dass er da also Furcht und auch ein bisschen Feigheit hatte, denn sonst wäre er da nicht um sein Leben gerannt, wenn er den Fokus nach wie vor auf Jahwe gehabt hätte. Was machst du in dieser Höhle? Prophet, Mundrohr oder Sprachrohr für mich. Das Volk braucht dich gerade jetzt. Jetzt bist du hier und das Volk ist da. Vergleichsweise hatte der Elia ja schon mal eine Auszeit, als er bei der Witwe von Sarepta war. Da hatte Gott ihn dahin geschickt, 3 Jahre, er wurde versorgt, perfekt, da war er im Willen des Herrn. Aber hier ist der Elia, der sonst gottesfürchtig ist, außerhalb Gottes Willen. Er ist da, ist einer Lüge aufgesessen und ist gerannt um sein Leben. Und was passiert? Er verteidigt sich, der Herr ruft ihn raus im Vers 11 und dann passiert jetzt was ganz Tolles, das will ich auch nochmal lesen. Gehe hinaus und stelle dich auf den Berg vor Jahwe, wird ihm gesagt. Und siehe, Jahwe ging vorüber. Und ein Wind, groß und stark, zerriss die Berge und zerschmetterte die Felsen vor Jahwe. Jahwe war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Jahwe war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Jahwe war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Säuselns. Und es geschah, als Elia es hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm also: Was tust du hier, Elia? Gott ist in der Lage, ihr Lieben, und ich spreche auch zu mir. Wir gucken manchmal nur auf Erdbeben, Wind und Feuer, Spektakel. Aber da ist Gott nicht zu finden. Gott ist zu finden in der stillen, leisen Stimme. Und wir können noch so borniert sein und uns komplett verrannt haben. Wenn unser Herz lehrbar ist, wenn unser Herz bereit ist, ist Gott in der Lage, uns aufmerksam zu machen, egal wie. Dem einen hält er ein Stoppschild hin, dem anderen bläst er ins Ohr, dem anderen so. Gott ist in der Lage, der ist der Vater von allem und ihm geht keine Idee aus, dass er uns nicht wieder aufmerksam machen kann. Und das passiert bei dem Elia. Dieser mächtige Prophet, der auf einmal wahrnimmt: Das ist der Herr. Der Herr ist hier. Wie geht es aus? Er erkennt, und das dürfen wir auch erkennen, nicht durch Macht oder durch Kraft, sondern nur durch den Geist Gottes. Vielleicht für euch noch aufzuschreiben, Sacharja 4, Vers 6 und 7, wenn ihr da in dem 7. Vers mal nachlest, was danach steht, also nicht durch Macht oder Kraft, sondern nur durch den Geist Gottes, da könnt ihr sagen, und Zerubabel heißt es da, spricht zu dem Berg, da kannst du sagen, und die Heidi spricht zu dem Berg, Angst, hinfort mit dir in Jesu Namen. Oder die Helga spricht zu dem Berg, bumm, hinfort in Jesu Namen. Wir müssen aktiv werden. Wir können uns nicht verstecken hinter unseren Ältesten noch hinter unseren Männern, die gläubig sind, sondern wir dürfen lernen, die Einladung anzunehmen. Wir sind ausgerüstet, wir sind befähigt, wir sind bevollmächtigt und autorisiert. Lukas 10 oder 9 oder 10, wo Jesus seine Jünger, seine apostolischen Männer autorisiert. Und da gehören wir dazu. Wir reihen uns ein. Wir sind keine Apostel, aber wir sind Jünger in der Nachfolge des Herrn. Wir sind autorisiert, so wie die Männer auch. Und das ist Eigenverantwortung. Für unsere Kinder und im Natürlichen nehmen wir Eigenverantwortung. Warum im Geistlichen nicht? Warum im Geistlichen nicht? Warum im Geistlichen nicht? Wir müssen aufstehen. Warum? Damit wir nicht mehr in den Boden gedrückt werden. Durch Lüge, durch Täuschung und durch, ja, was weiß ich hier, Verdrehung oder Einschüchterung. Einschüchterung auch noch, ein absolutes Mittel, dass wir nicht mehr aufstehen sollen und den Mund aufkriegen. Nein, wir haben die Pflicht. Wir haben die Pflicht. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen uns einreihen in die Armee des Herrn. Es ist unsere Aufgabe, unseren Mund aufzumachen und zu begreifen, wer wir sind. So, also, zurück zum Elia. Gott macht Elia klar, Elia, du handelst nicht ich. Ich, Jahwe Gott, ich mach das. Und er schickt ihn, das finde ich so toll, der Herr hat so viel Humor, der schickt Elia auf demselben Weg, wo er gekommen ist, wieder zurück. 40 Tage. Da durfte er sich das alles gut überlegen und festmachen. Oh ja, Herr, das werde ich nicht nochmal machen. Ich gehe jetzt zurück. Mose durfte dem Volk Gottes das Gesetz bringen und Elia durfte dem Volk Gottes sagen, hier, das ist das Gesetz, was Mose schon gebracht hat, da müssen wir uns drauf stellen, das müssen wir annehmen, das müssen wir im Herzen haben und das müssen wir leben. Und darum hat Gott auch gesagt, Elia, nicht nochmal, was tust du hier? Zweimal, das war nicht meine Entscheidung, deine Aufgabe ist beim Volk, damit die Wahrheit hören. Und uns hilft es nicht, mir hilft es nicht, wenn einer kommt und gibt mir eine halbe Wahrheit. Eine halbe Wahrheit verschmutzt mich. Wir werden als Volk Gottes nur frei, wenn wir in der absoluten reinen Wahrheit gehen, die hier ist, Gottes Wort. Auch nicht verdreht ausgelegt. Ja? Auch nicht mit Fransen, auch nicht mit Verschönungen und so drangehängt und da noch eine extra Runde drin. Nein, Gott ist klar. Und das macht er mit dem Elia hier auch. Klare Ansage zu uns. So, jetzt komme ich zu meinem Lieblingsteil. Und ihr Lieben, wir haben schon 11:55, ich bin aber noch nicht fertig. Ich weiß jetzt auch nicht, wann wir angefangen haben. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Gut, wunderbar. Ich gucke nämlich hier gerade auf meine Uhr. Hilfe. Also, zurück zum Anfang Gottes Einladung an dich und an mich. Im Schirm, im Versteckplatz, im geheimen Platz, im Schutzraum. Wir brauchen keinen Bunker, der bombensicher ist. Unser Schutzplatz ist innen drin. Warum? Weil die Seele beschützt werden soll. Der Körper vergeht, aber die Seele, die muss stehen. Denn wenn die Seele absackt, dann kann der Geist in mir sich bemühen, wie er will. Der bringt mich nicht ans Ziel. Ja? Die Seele muss gepaart mit dem Geist Gottes sein. So, und jetzt bitte ich euch, in den Jakobus zu gehen. Jakobus 4, Vers 8a. Nahet euch Gott. Und er wird sich euch nahen. Aufforderung. Heidi, Birgit, Heidrun, Renate, Vigi, nahe dich Gott und er wird sich dir nahen. Was sind die Voraussetzungen? Kann ich was tun? Muss ich was tun? Gucken wir nochmal in Vers 4 bis 7. Klare Worte vom Jakobus. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft wider Gott ist? Wer nur irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? Da spricht der Jakobus und sagt, ihr seid Ehebrecherin damals, ne? Aber auch zu uns heute, wenn wir einen Fuß in der Welt und einen Fuß beim Herrn haben, geht nicht. Geht nicht. Da kippen wir nämlich. Und wisst ihr, wohin wir kippen? Wir kippen nicht zum Herrn, wir kippen in die Welt. Ja? Das heißt, nochmal, wenn ich da so ein Wackelkandidat bin, dann muss ich doch umso mehr das Verlangen haben, Gott zu erfahren und kennenzulernen, damit ich sagen kann, so, und das Bein aus der Welt, zurück zum Herrn. Ja? Damit ich da nicht immer in diesem... Ne, und dieser Wankelmut anfängt, soll ich nicht, liebt er mich nicht, meint das gut mit mir, meint das nicht gut mit mir, dieses Hin und Her. Hallo, wer kennt es nicht? Ich weiß, wo ich gewesen bin und da will ich nicht wieder hin, hat mir nicht gut getan. In Vers 6, er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerfet euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Der Geist Gottes will, wenn wir, also für diese Ehebrecherinnen kann man auch zurückgerutscht reinsetzen. Wenn ich mit einem Fuß in der Welt bin, dann bin ich schon arg zurückgerutscht, nicht nur ein bisschen. Und wenn ich anfange zurückrutschen, ich stehe noch mit beiden Füßen beim Herrn und ich fange an zurückzurutschen, merke ich das selber? Das merke ich doch gar nicht. Heute ein Millimeter, morgen ein Millimeter, in 2 Wochen 10 Zentimeter und dann gucke ich nur und weiß, auch gestern war es so und vorgestern war es so. Ich merke das selber gar nicht, aber die Schwestern mit ihren weisen und aufmerksamen Augen um mich herum, die merken das und denken auf einmal, was ist denn mit der Heidi los? Sie hat ja totale Schräglage gekriegt. Wo steht die denn? Ja? Was redet die denn da für eine verdrehte Wahrheit? Oder mit welchen Rezeptvorschlägen kommt sie mir denn heute? Was ist denn mit der Schwester passiert? Also wir haben auch eine Verpflichtung, miteinander zu gucken und Korrektur zu sprechen. Nochmal, uns zum Heil. So, jetzt kommt es darauf an, was wir tun müssen. Das sagt er in Vers 8b bis 10. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Seid niedergebeugt und trauert und weinet. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Also Gott guckt genau und sagt, ja, sie ist bereit. Er guckt in mein Herz und sagt, ja, sie ist bereit. Sie ist zwar noch nicht komplett rein, weil in der Herzenssohle unten, da sehe ich noch Dinge, aber die habe ich ihr noch gar nicht gezeigt. Und ich gucke nur Stand heute. Ist sie heute bereit? Ist die Heidi heute bereit, sich zu demütigen vor mir? Kann ich sie heute überführen? Wenn ich ihr gleich was gebe, ist sie bereit, das zu nehmen und zu sagen, ja, Herr, das ist dir nicht würdig. Das steht zwischen dir und mir, aber ich will doch Intimität. Und wenn ich da so eine Hürde habe, da guckt vielleicht meine Nasenspitze drüber, aber ich komme nicht hin zu dir und das will ich nicht. Also, Buße, ganz klar, wenn wir erkennen, und Buße, bitte, das kann so ein niederdrückendes Wort sein. Buße ist nichts anderes als der Geist Gottes, als Geist der Wahrheit zeigt mir das. Ich erkenne das, meine Schieflage. Ich sage, Befreiung in Sicht, endlich klare Sicht. Ich gebe das dem Herrn, fertig. Er vergibt mir, ich vergib mir, weiter geht's. Ja? Wie heißt der Spruch auf der Matte da? Jutta, wo ist die Jutta? Mit der Matte, Krone aufsetzen, hinfallen, Krone aufsetzen, weitergehen, so ungefähr. Also liebevoll, ne? Aufstehen, Krone richten. Also wir dürfen unser Prinzessin-Krönchen wieder richten, nicht aus Stolz, sondern wir dürfen wissen, eine Prinzessin fällt auch schon mal. Man hat auch schon mal das Kleid beschmutzt und die Füße beschmutzt, man säubert sich und weiter geht's. Die Krone wieder richten und wir haben so gelacht, als wir da so den Gang da so gerichtet haben, so nach dem Motto, was haben wir denn an der einen Seite da im Bad? Und da sagte die Heidrun so, da gehen die hübschen Frauen dran entlang und stehen dann vor dem Spiegel und begucken sich. Ne? Also wir dürfen uns begucken als Prinzessinnen des Herrn und sagen, ja, genau, wertvoll. Kostbarkeit guckt mich da an aus dem Spiegel, ja. Die Reinigung ist innen, im Herzen, haben wir gestern schon vom Horst gehört, aber auch, weil wenn innen eine Reinigung vonstatten geht, wird das auch durchschlagen nach außen. Irgendwann merken wir, oh Mann, Magenschmerzen habe ich keine mehr oder Hautausschlag oder irgendwelche körperlichen Dinge, weil innen die Heilung stattgefunden hat, kann nach außen die Heilung greifen und bleiben. Und wenn sie nochmal wiederkommt, darf man sich entscheiden, damit sie wieder neu bleibt. Ja? Gott wird mich erhöhen. Das ist sein Ziel, weil auf dieser erhöhten Position, wo ich Auge in Auge mit ihm stehen kann, wo ich Herz an Herz mit ihm bin, da ist keine Barriere mehr. Und die größte Barriere ist immer in unserem eigenen Herzen. Denn in diesen Begegnungsplätzen, da ist es. Es ist von Herz zu Herz, von Auge zu Auge. Vater und ich. Papa und du. Ja? So. Und wenn wir dann gucken und sagen, ja, der verlorene Sohn hat so gemacht, der Petrus, der da auferbaut werden musste von Jesus, der Paulus, alle die Männer und die Frauen, die wir im Wort Gottes sehen, die da sich ausgerichtet haben auf den Herrn. Das war bei denen nicht anders. Das waren keine Überflieger. Keine Überflieger. Sind wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht zu sein. Ja? So, und jetzt, wir kennen alle den tollen Vers, noch der letzte Punkt so in dem Abschlusspunkt. Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Und das ist mir so in den letzten Tagen, das ist wirklich das Herzstück von mir. Denn in diesem geheimen Platz, das ist der Platz, wo wahre Anbetung stattfindet. Wahre Anbetung findet nicht hier statt, wenn wir heute ein komplettes Team haben. Wahre Anbetung ist nicht, wenn der Geist Gottes hier kommt und alles erfüllt. Auch, aber wahre Anbetung ist eins zu eins. Da stehe ich, da stehst du vom Herrn, ganz alleine. Und das ist nicht nur ein Platz, wenn man singt oder musiziert, sondern wenn wir diesen geheimen Platz lernen zu finden in unterschiedlichen Lebenssituationen, dann ist das ein Platz, in dem wir uns immer länger aufhalten. Und dann ist diese wahre Anbetung nämlich ein Lebensstil. Und da brauche ich in keinem Dienst zu sein, da brauche ich nicht, sondern ich kann ganz einfach Frau sein, Mama sein, 5 Kinder zu Hause. Ich kann eine Frau sein, die im Schichtsystem ist. Ich kann eine Frau sein, die verheiratet ist, die noch nicht verheiratet ist. Ich kann eine Frau sein, die dabei ist, gerade Studium fertig, mir liegt die Welt zu Füßen. Was kommt jetzt? Neuer Beruf. Was kommt? Der David, über den wird gesagt, der tat den ganzen Willen des Herrn. Über Abraham wird gesagt, als Gott ihm auftrug, ich möchte, dass du mir den Isaak opferst. Und dann sagt der Abraham zu den Knaben und zu den Dienern, die mit waren, wo sie hingehen, wir gehen und beten an und wir werden zurückkehren. Und somit habe ich wirklich erkannt, dass wahre Anbetung nur aus einem Herzensgehorsam entspringen kann, der wirklich geistgeleitet ist. Den ganzen Willen des Vaters zu tun, nicht heute mal und morgen mal, sondern den ganzen. Aber auch wiederum keine Verdammnis, wenn wir merken, ich habe gepatzt. Gott kommt mit meinen Fehlern klar, aber nicht mit meinem Stolz. Gott liebt, er kennt meine Fehler schon. Das hat er mir so oft gesagt, Heidi, wusste ich doch schon. Brauchst dich gar nicht aufzuregen. Ne? Komm mal wieder rein in die Linie und weiter geht's. Und wir alle kennen die Parabel, da ist der Vater, der hat 2 Söhne. Sohn, Heinz, hackt das Holz. Ja, Papa, ich mach das. Nach 5 Stunden guckt der Vater, der Stapel ist immer da noch, nichts gemacht, mit dem Wort bekundet, aber die Tat fehlte. Der zweite Sohn, nee, Vater, mach ich nicht. Der Vater guckt und der Stapel ist gehackt. Der eine hat gesprochen, der andere hat getan, aber bei keinem war das Herz dabei. Und der Vater sagt, ein wahrer Anbeter, der betet nicht an, mit Wort, mit Tat und mit Herz. Ein Herz, das weiß, du bist Herr und ich bin deine Magd. Du bist Vater und ich bin deine Tochter. Du bist König und ich bin deine Prinzessin. Dass wir wissen, dass wir adelig sind, royal. Ja, dass wir wissen, wir sind königlich und trotzdem Dienstmagd des Herrn. Warum? Weil wir es sein müssen? Nein. Sondern weil der Herr unser Herzen anrührt und sagt, möchtest du das aus Freiwilligkeit tun? Ist Jesus aus einer Verpflichtung ans Kreuz gegangen? Nein, hätte er gar nicht geschafft. Er ist ans Kreuz gegangen, weil er wusste, das ist sein Ziel und daraufhin hat er gearbeitet. Er hat das nie aus dem Auge verloren. Er war immer mit dem Papa 1:1 in der Kommunikation. War er auf dem Berg, war da sein geheimer Platz. War er mit seinen Jüngern, war da sein geheimer Platz. Hat er den Petrus korrigiert, war da. Er war immer in seinem geheimen Platz. Er war immer im Geist. Er war immer in diesem Versteckort. Das dürfen wir auch. Und das müssen wir, das ist Lebenselixier pur, wenn wir da wirklich ein siegreiches Leben führen wollen. Und dieses Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der meinen Vater liebt. Heidi, du hast mein Gebot. Hältst du es? Hältst du es nur mit dem Wort? Hältst du es, indem du tätig bist? Oder hältst du es mit Wort, mit Tat und mit Herz? Mir gefällt dieses Beispiel aus dem Alten Testament, wo die so gut, wenn da Sklaven nach 7 Jahren freigesetzt wurden, die aber aus eigenen Entscheidung gesagt haben, du bist so ein guter, gütiger Meister, du bist mein Herr. Und die kriegten dann den Friemen durchs Ohrläppchen geschlagen. Aus einer Freiwilligkeit heraus zu sagen, ich bleib bei dir auf ewig. Und dieses im Englischen, also der Herr, ihr wisst ja, dass die Gemeinde zweisprachig ist und dieses Bond Servant, das ist ein Diener, der gebunden ist, aus einer Freiwilligkeit heraus, an den Händen, im Herzen, im kompletten Sein. Und in dieser Freiwilligkeit, in dieser Gebundenheit kann ich komplett frei sein im Herrn und erfüllt sein, weil ich weiß, ich komme dahin, wo er mich hinhaben will. Also, dieser geheime Versteckplatz ist ein Platz, der uns allen zugänglich ist. Und diejenigen, die sagen, ich weiß aber noch gar nicht so genau wie, wo, was, bittet einfach nur, ich kann euch da kein Rezept aus der Tasche ziehen, bittet da einfach nur den Heiligen Geist. Und das ist so, als die Feder, die habe ich ausgesucht an diesem Punkt, weil der Geist Gottes, der wird uns noch, der wird uns durchziehen, auch gerade durch die weiteren Einheiten. Wenn wir nur das Wort haben, das Wort alleine reicht nicht. Wenn ich nur aufs Wort herumhacke, dann lande ich im Buchstaben mit einer Gesetzlichkeit. Aber der Geist Gottes muss das Wort Gottes voll mit Leben bringen, voller Farben machen. In Bewegung setzen. Der Geist Gottes ist heute hier und morgen da. Und das ist das, was ich euch mit in die Tüte geben möchte. Also wir können nichts aus Eigenkraft. Talenten, Begabungen, Fähigkeiten, null. Wir können zwar Dinge machen, aber die sind Gott nicht wohlgefällig. Und deshalb wollen wir den Geist bitten, uns zu führen, unter anderem auch unter der Berücksichtigung, wir wollen ausgestattet sein mit allem. Wenn da, schon mal kurz angerissen. Wenn da Geschwisterkinder, wenn da beteiligte Frauen sind, die wirklich sagen, ich weiß gar nicht, ob meine Errettung überhaupt errettet, ob ich überhaupt errettet bin, dann wird es Zeit zu fragen, ist auf dieser Konferenz der Zeitpunkt gekommen, das festzumachen? Ist jemand von uns hier, der sagt, ich bin aber noch nicht im Geist getauft, um wirklich die Ausstattung zu haben. Wenn ich einen Kuchen backen will, gehe ich in die Küche. Wenn ich nichts habe, kann ich keinen Kuchen backen. Ich habe vielleicht meine Butter, meine Eier, meine Milch, aber keine Form und keinen Herd. Kann ich nicht backen. Ja? Also im Natürlichen nehmen wir auch da wieder alles und kaufen uns die neuesten Rezeptbücher und Formen und machen. Aber beim Herrn auch da wieder der Geist, der gefragt ist. Wenn einer die Geistestaufe schon hat, aber noch immer sehnsüchtig auf seine Gebetssprache wartet, der Zeitpunkt ist da. Ja? Die Feder, bitte, der Geist möchte das Ruder in der Hand haben. Das war's. Seid gesegnet.